Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine Frau für 5 Euro. Ein Feature von Güna Balci.
Beni üçüncü kata pindirdiler. O benim bütün dokumentlerimi aldı, ausweislerimi aşağı indi.
Sie haben mich in den dritten Stock des Hauses gebracht. Dann hat der Mann mir alle Dokumente abgenommen, meinen Ausweis, und sagte dann, ich müsse jetzt hier arbeiten. Er sagte, wenn du deine Kinder bald wiedersehen möchtest, dann musst du diese Arbeit jetzt machen. Ich kannte niemanden, ich konnte kein Wort Deutsch und ich hatte kein Geld mehr. Mein letztes Geld hatte ich für die Fahrt ausgegeben, 100 Euro. Als ich sah, wo ich gelandet war, habe ich nur noch geweint. Ich habe die ganze Zeit geweint. Ich hatte sehr große Angst, denn ich hatte so etwas zuvor noch nie gesehen. Ich kannte solche Orte nur aus Filmen. Ich wollte nur noch sterben. Ich dachte daran, mich aus dem dritten Stock zu werfen. Ich wollte, dass alles vorbei ist. Ich wusste, dass ich so nicht weiterleben könnte. Ich fühlte mich unendlich schmutzig.
Çok şey oluyordum böyle. Kendimi çok kirli hissediyordum.
Dana ist nicht gesprungen. Sie musste an ihre 3 Kinder denken. Die leben bei der Großmutter in Bulgarien. Eigentlich wollte sie in Mannheim als Reinigungskraft arbeiten. Bekannte aus ihrem Dorf hatten ihr eine Stelle in einem Hotel versprochen. Als alleinerziehende Mutter von 3 Kindern ohne Schulabschluss war das für sie ein Versprechen auf eine bessere Zukunft. Doch statt einer Stelle als Reinigungskraft erwartete Dana ein kleines, abgedunkeltes Zimmer in einem Bordell in Mannheim. Eine Frau brachte ihr Reizwäsche und drückte ihr eine Preisliste in die Hand.
Als der erste Kunde kam, gab ich ihm die Liste in die Hand. Auf der Liste standen die Preise für eine halbe Stunde, eine Stunde. Als ich dem Mann die Liste zeigte, fing er an zu lachen. Er lachte und er konnte sehen, dass ich große Angst hatte. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ohne irgendetwas zu machen, warf er mir, ich weiß es nicht mehr genau, 30 oder 50 Euro aufs Bett und ging. Ohne etwas zu machen.
Die anderen Freier, die kamen, hatten weniger Mitleid mit der ängstlichen Frau, die kein Wort Deutsch sprach. Dana ließ viel über sich ergehen. Darüber reden möchte sie nicht. Das alles spielte sich in einem Bordell in der Mannheimer Lupinenstraße ab, der offiziellen Rotlichtmeile der Stadt. Monatelang hatte Dana keinen Kontakt zur Außenwelt, musste Männern zur Verfügung stehen und den Großteil des Geldes abgeben. Für das Zimmer knöpfte man ihr täglich 155 Euro ab. Alle Frauen, denen sie dort begegnete, hatten ähnliche Schicksale. Manche von ihnen wussten vorher, dass sie im Bordell arbeiten sollten, doch keine ahnte, unter welchen Bedingungen.
Es gab viele Frauen, die in der gleichen Situation waren wie ich. Einige von ihnen konnten fliehen. Andere haben es nicht geschafft, ihre Zuhälter haben es verhindert. Wenn einer Verdacht schöpfte, wurde die Frau gleich in ein anderes Land gebracht.
Es ist nicht einfach, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, wenn man kein Freier ist. Nur wenige, die es rausgeschafft haben, wollen öffentlich über ihre Erlebnisse sprechen. Die Bedrohung und Diskriminierung sind allgegenwärtig. Sie kommen aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und führen ein Schattenleben mitten unter uns. Frauen aus Osteuropa sind seit der EU-Osterweiterung die Billigware auf dem deutschen Prostitutionsmarkt. Kaum ein Bordell oder Straßenstrich, an dem sie nicht anzutreffen sind. Experten sprechen von über 150.000 Frauen aus Osteuropa, die in Deutschland Sex als Dienstleistung anbieten. Die Zahlen schwanken stark, verlässliche Statistiken gibt es bisher nicht. Die Mehrheit dieser Frauen sind Armutsprostituierte. Wer kein Bordellzimmer bezahlen kann, landet auf der Straße. Viele sind obdachlos. Gerhard Schönborn, Streetworker in Berlin.
Den meisten Frauen geht es ganz miserabel. Schlafen tun sie in Kellern, Dachböden, in Durchfahrten, manchmal im Hausflur. Und es gibt so ein paar Ecken, wo man sich hinverziehen kann. Ein altes Parkdeck, wo ganz viele der Frauen schlafen. Das sind Matratzenlager, ganz versteckt. Da gehen sie auch mit den Männern hin. Also ich kannte die Stelle selbst nicht und mir hat es eine Frau gezeigt. Alles voller Kondome, Spritzen. Da gehen sie auch, also in ein ganz düsteres Parkdeck gehen sie auch mit den ganzen Männern dahin. Und da liegen eben die Matratzen und da wird dann, wie es so schön hier in Berlin heißt, verrichtet.
Das Prostitutionsschutzgesetz von 2017 hilft diesen Frauen nicht. Im Gegenteil. Es hat Deutschland zu einem Paradies für Bordellbetreiber und Zuhälter gemacht. Es gibt keine Pflicht zur Krankenversicherung. Und die Betreiber haben ein Weisungsrecht gegenüber den Frauen, dürfen etwa Kleidung und Arbeitszeiten bestimmen. Auch Wuchermieten, durch die viele in Abhängigkeit geraten, werden nicht verhindert. Die Frauen sind oft völlig schutzlos und haben praktisch keine Lobby. Denn die Pro-Prostitutionslobby, die gerne von Sexarbeiterinnen redet, vertritt die Interessen der Betreiber und der Minderheit der Prostituierten, die diesen Beruf vielleicht wirklich frei gewählt hat und davon menschenwürdig leben kann. Die Lupinenstraße mit ihren kleinen Gründerzeitbauten war schon zur vorletzten Jahrhundertwende eine Bordellstraße. In den Seitenstraßen sind die Protzschlitten der Zuhälter geparkt, kaum ein Auto unter 100.000 Euro. In den Schaufenstern sitzen die Frauen zur Ansicht. Die meisten sind zugereist, nur eine stammt aus Deutschland. Sie sprechen kaum oder sehr gebrochen Deutsch. Man redet Rumänisch, Bulgarisch. Die Zimmer, in denen die Frauen sich anbieten müssen, sind schlicht. Billige Plüschoptik, einfache Betten mit bunten Laken. Auf kleinen Regalen liegen persönliche Habseligkeiten, Kuscheltiere, Schminkutensilien und Nagellack. Obwohl das Prostitutionsschutzgesetz verbietet, dass Prostituierte an ihrem Arbeitsplatz auch leben müssen, ist das hier die Regel.
Herkesin duşu yok, salonda.
Es hat dort nicht jeder eine Dusche. Im Flur gibt es eine Toilette und eine Dusche. Viele Mädchen haben mir erzählt, dass sie sich nicht nach jedem Gast waschen, weil sie dann zu viel Zeit verlieren würden. Sie reinigen sich mit nassen Taschentüchern oder nutzen schnell das Waschbecken. Ich habe immer geduscht. Ich war dort genau 8 Monate. Im Oktober kam ich da an und am 27. Juni war ich da raus. Am 27. Juni war ich dann bei Amalie in der Schutzwohnung.
Amalie, benannt nach der Frauenrechtlerin Amalie Struve, die im 19. Jahrhundert aktiv war, ist ein Projekt in der Neckarstadt West, das sich um Frauen kümmert, die raus wollen aus der Prostitution. Gegründet hat es die 35-jährige Sozialarbeiterin Julia Wege. Die Idee entstand im Rahmen einer Recherche für die Uni. Für ihre Masterarbeit wollte sie sich ein Bild von der Situation der Frauen in ihrem Stadtteil machen. Die Einblicke, die sie dabei in die Lebenswelt der Frauen bekam, ließen sie nicht mehr los.
Mich hat schockiert, dass hier viele Frauen der Prostitution nachgehen und dass die im illegalen Bereich tätig sind, dass die gezwungen werden, auch von ihren eigenen Familien, von ihren eigenen Partnern, dass sie keine Krankenversicherung haben, dass sie reihenweise Abtreibungen vornehmen, bis zur Geburt weiterhin arbeiten, dass sie verzweifelt sind, dass sie nicht wissen, wohin sie gehen können. Und das waren für mich viele Aspekte, wo ich sage, ich muss hier handeln.
Gegen den Widerstand der Stadtverwaltung und mit großer Unterstützung freiwilliger Helfer gründete die Sozialarbeiterin vor 5 Jahren das Projekt Amalie. Heute gehört es zur Diakonie. Weil der Bedarf groß ist und das Geld nicht reicht, finanziert Julia Wege vieles durch Spenden. Unweit der Bordellstraße bietet Amalie in seinen lichtdurchfluteten Räumen den Frauen aus der Prostitution einen Ort, an dem sie für ein paar Stunden durchatmen können. Hier können sie duschen, Wäsche waschen, gemeinsam kochen. Ein kleines bisschen Normalität jenseits der Prostitution.
Ja, ich habe mir überlegt, wie leben Sie, wie arbeiten Sie, wie fühlen Sie sich, was haben Sie für Möglichkeiten, was für ein Leben führen die überhaupt und wie kann meine Hilfe aussehen, die ich hier anbiete mit Amalie. Und viele Beratungsstellen auch in anderen Projekten bieten einfach Räumlichkeiten an, dass man ein Büro hat, Tisch, zwei Stühle mit dabei hat. Und das war es schon. Aber ich habe gemerkt, dass die Frauen einfach mehr brauchen. Es braucht einfach eine gemütliche Atmosphäre, dass man hier auch nicht nur in die Beratungsstelle kommt, sondern sich vielleicht auch wirklich über Stunden aufhalten möchte. Aber dass es ganz ein freies Angebot ist, dass man hier gemeinsam kochen kann, dass man zum Beispiel durch das Kochen auch noch mal ins Gespräch kommen kann, dass man hier duschen kann, dass wir ein Wohnprojekt haben, dass wir einen Ausstieg ermöglichen. Ja, wo sollen sie denn hingehen? Die leben oft auf der Straße, haben keine gesicherten Verhältnisse, wo sie leben, wo sie jederzeit hingehen können. Viele sind alleine hier in Deutschland, haben ihre Familie nicht da. Und da war es uns wichtig, dass wir vielleicht auch den Frauen so ein Stück zu Hause geben.
Evelina kommt seit der Eröffnung regelmäßig ins Amalie. Nach der Trennung von ihrem Mann, der sie fast täglich verprügelte, musste auch sie ihre drei Kinder alleine durchbringen. Auf der Suche nach Alternativen zum Überleben landete sie zunächst auf einem bulgarischen Straßenstrich. Vor 10 Jahren dann kam sie in die Neckarstadt, wollte schnell Geld verdienen und wieder zurück in die Heimat. Heute ist Evelina ganz unten in dem Milieu angekommen. Es lief nicht gut für sie. Sie bietet ihren Körper in den Hinterzimmern einschlägig bekannter Cafés auf der Mittelstraße an. Manchmal bekommt sie 10, manchmal auch nur 5 Euro. Den Großteil davon schickt sie nach Bulgarien zu ihren Kindern.
Ich muss mich um meine Kinder kümmern, bis sie eines Tages groß sind und auf eigenen Beinen stehen. Wenn sie mich dann bei sich haben wollen, würde ich gerne mit ihnen leben. Wenn sie mich nicht wollen, dann soll ihnen ihr Weg offen sein. Was soll ich sagen? Das ist alles sehr schwer für mich. Ich wäre so gerne bei meinen Kindern. Würde sie gerne in den Arm nehmen und küssen. Sie warten immer auf mich. Jede Woche lüge ich sie aufs Neue an. Sage, dass ich kommen würde, diese oder nächste Woche. Ich muss Geld verdienen. Ich kann sie doch nicht ohne Unterstützung lassen. Ich lege mein Schicksal in Gottes Hand.
So wie Evelina geht es vielen Frauen aus Bulgarien, Rumänien, Ungarn. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Im Gegensatz zu den Prostitutionsbefürwortern haben sie keine Lobby. Ihre Lebenswelten bleiben verschlossen.
Wir können gar nicht erahnen, in welcher Welt die Frauen leben. Ich kann es nicht pauschal über alle Frauen sagen, aber die Frauen, die jetzt zum Beispiel zu uns in die Beratungsstelle kommen, zu mir in die Beratung, wir kriegen vielleicht 10% mit, aber ich glaube, ein Riesenteil ist für uns gar nicht begreifbar, in welcher Lebenswelt sie überhaupt zu Hause sind.
Wir dürfen ja nicht vergessen, hier zu uns kommen ja Frauen, die nicht in der Glamour-Welt der Prostitution leben, die ihre Tausende im Monat verdienen, sondern die gerade so mit ihren Ausgaben, die immens sind, über die Runden kommen und vielleicht noch ihre Familien in ihren Heimatländern versorgen können.
Dr. Christek arbeitet ehrenamtlich für Julia Wege. Jede Woche gibt es eine kostenlose Arztsprechstunde. Der Andrang ist groß. Denn keine der Frauen hat eine Krankenversicherung. Eine gesetzliche gibt es für Prostituierte nicht. Eine private kann sich kaum eine leisten.
Zumeist haben sie Eltern und Geschwister zu versorgen, vielleicht noch Kinder. Und dann wird alles sehr knapp. Und dann können sie auch nicht mehr zu einem Arzt mit Privatrechnung gehen. Wir wissen, was das alles kostet. Und dann hängen sie in der Luft.
In einem Raum, gerade mal so groß, dass ein gynäkologischer Behandlungsstuhl reinpasst, bieten 3 Gynäkologen im Wechsel eine minimale Grundversorgung an. Der Umgang mit den Frauen ist in vielerlei Hinsicht nicht leicht.
Die größte Hürde ist aber, dass die Frauen oft kein Deutsch sprechen, dass wir keine professionelle Übersetzerinnen haben. Übersetzer würden die Frauen nicht akzeptieren, Übersetzerinnen haben, muss ich jetzt mal so sagen. Und das macht es sehr schwer. Und wenn man sich vorstellt, dass eine gute Anamnese mindestens 50% der Diagnosestellung ausmacht, dann kann man sich vorstellen, dass das eine wahnsinnig schwierige Situation ist, in der wir hier unsere Arbeit machen.
Aber auch psychisch sind die Frauen oft in einem Zustand, in dem es schwer ist, mit ihnen umzugehen.
Es ist nicht immer einfach, mit diesen Frauen umzugehen. Nicht, weil die bösartig sind, oder sie sind schwierig, weil sie auch in einer schwierigen Lebenssituation sind. Sie befinden sich in einer absoluten Ausnahmesituation. Das ist nicht wie ein Job wie Lehrerin oder Putzfrau. Das ist eine ganz besondere Auswahl an Dienstleistungen, die auch oft gar nicht erwünscht sind von den Frauen, sondern die sie einfach machen müssen zum Überleben. Da kommen eben bestimmte Situationen, dass sie sich ausgeliefert fühlen und dass sie auch zum Teil mit uns nicht zufrieden sind, wobei wir natürlich entsetzt sind, weil wir denken, oh, wir machen das alles ehrenamtlich und jetzt kriegen wir noch eins auf den Kopf, jetzt werden wir noch kritisiert. Aber das muss man verstehen. Die Frauen sind oft am Anschlag, psychisch, mental, Heimweh. Ihre Heimat ist nicht hier, die Sprache verstehen sie nicht, sie werden ausgenutzt, sie fühlen sich schmutzig, dreckig, psychisch alleingelassen.
Sichtbar wird diese psychische und physische Belastung, wenn man sich auf einen Straßenstrich begibt. Auf der Kurfürstenstraße in Berlin haben die Frauen aus Osteuropa die einheimischen Prostituierten fast komplett verdrängt. Der bundesweit bekannte Drogenstrich ist regelmäßig in den Schlagzeilen, weil es hier besonders rau und billig zugeht. Die Frauen stehen hier rund um die Uhr am Straßenrand. Einigen sieht man die Sucht stark an. Ausgemergelte Gesichter, leere Blicke. Daneben immer wieder auffällig junge Frauen, die Bulgarisch oder Rumänisch sprechen. Gerhard Schönborn ist Streetworker und arbeitet seit 15 Jahren hier auf einem der härtesten Straßenstriche des Landes.
Also vor 15 Jahren war das klassischer Drogenstrich. Also die meisten, ich sag mal 80-90% der Frauen, die hier standen, haben das gemacht wegen Heroin, muss man sagen. Hat sich auch verändert, weil inzwischen so ein Mischkonsum stattfindet. Die Frauen nehmen alles, was sie kriegen, Crystal Meth, Rhypnol, Heroin, Kokain, alles, was sie irgendwie kriegen, was betäubt, aufputscht, was ihren Körper irgendwie dämmt oder das auch aushalten lässt. Das ist so das klassische Drogenstrich war das eben früher. Und eben mit den EU-Ostweitung hat sich das halt verändert, dass eben jetzt vor allem osteuropäische Frauen hier sind. Und da, sag ich mal, zwei Gruppen, die man aber nicht so auseinanderhalten kann, also die Armutsprostitution und dann die Frauen mit Zuhälter und oder die hierher verschleppt worden sind auch. Aber ich sag, die kann man nicht so klar trennen, weil die Übergänge einfach fließend sind.
Annemarie Schoß vom Verein Sisters sieht vor allem ein großes Problem darin, wie die vermeintliche Freiwilligkeit der Frauen in der Prostitution definiert wird.
Es ist halt immer die Frage, was man als freiwillig definiert. Also wenn man sich die meisten Frauen halt anguckt in der Prostitution, findet man meistens entweder Armut, Geldnot, irgendwas in der Vergangenheit. Armut vor allen Dingen auch im Herkunftsland. Also die meisten hier bei uns in Deutschland kommen ja aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, also aus eher ärmlicheren Ländern. Außerdem findet man noch Drogenabhängigkeit, zum Beispiel Alkoholabhängigkeit, aber auch Missbrauch in der Kindheit oder Vernachlässigung. Und das findet man bei den meisten Frauen.
Drogen. Nehmen, was man kriegen kann, um das alles zu ertragen. Wer wissen möchte, was sich hinter den sogenannten Dienstleistungen verbirgt, die die Frauen hier für ein paar Euro anbieten, dem empfiehlt Schönborn, sich mal in Freierforen umzuschauen. Kuschelsex sei da eher die absolute Ausnahme, meint er.
Das ist jetzt nicht nur ein Zitat, das ist, ist auch so ein Standard. Also diese ganzen Praktiken auf den Seiten finden sich dann Abkürzungsverzeichnisse für diese ganzen Praktiken. Also mit ein, zwei Buchstaben, drei Buchstaben wird sozusagen alles immer beschrieben, weil das ist überall vereinheitlicht und dann sieht man diese Abkürzungsverzeichnisse. Und ich meine auch so die Kategorien der Frauen, wie sie eingeteilt werden. Und dann heißt es eben, das sind sozusagen die besseren Zigeunerschlampen, geht gar nicht. Und an Unterstelle, und das findet man dann auch als Abkürzung, ich glaube, das ist KE-Kohleneimer, das sind dann also schwarz-dunkelhäutige Frauen, das ist dann die letzte Kategorie da. So, also so ein gelebter Rassismus ist da immer mit drin in diesen ganzen Zitaten.
Besonders die Frauen, die von Armutsprostitution betroffen sind, lassen oft Unvorstellbares über sich ergehen.
Aber es gibt auch die Freier, die genau das wollen. Die wollen die Frauen in den Notsituationen. Die wollen die, weil sie da die Preise drücken können, weil sie da alles bekommen, was sie für extreme Vorstellungen haben. Es ist so wirklich verstörend.
Für die Frauen in der Armutsprostitution ist Gewalt Alltag. In all seinen Ausprägungen.
Die erzählen entweder so im Gespräch, wenn man ist, oder wenn halt extreme Situationen waren, dass sie aus dem Auto rausgeschmissen worden sind, beklaut worden sind, vergewaltigt worden sind. Dann kommen die auch hier rein und sagen, ich bin gerade vergewaltigt worden. So. Und dann fragen wir halt nach, ob sie Autokennzeichen so. Und dann sagen sie, nee, ich kann den nicht anzeigen, dann kann ich hier ja nicht mehr stehen. So.
In den Räumen des Cafés Neustart auf der Kurfürstenstraße Nummer 40 erfährt man fast täglich von solchen und ähnlichen Fällen. Gerhard Schönborn arbeitet mittendrin. Durch die Schaufenster hat man den Straßenstrich im Blick. Autos schleichen an den Frauen vorbei, die sich zwischen den parkenden Fahrzeugen, unter Laternen oder an Bauzäunen mit dem Gesicht zu den Vorbeifahrenden platziert haben. Ihre Gesichter, mal ernst, mal abwesend. Fröhlich wirkt hier keine. Den Frauen ginge es schlecht, sagt er. Sehr schlecht. Doch das interessiere die Freier nicht. Der Sex mit einer Frau hier kostet oft weniger als ein Mittagessen. Die Nachfrage ist groß.
Ja, und manchmal könnte ich auch am liebsten rausrennen und jemanden aus dem Auto zerren oder so. Oder wenn halt einer kommt mit und eine hochschwangere Frau hier mitnimmt, die im 9. Monat ist. Dann steigt, sag ich mal, in mir auch so ein Aggressionspotenzial auf und so ein gewisser Hass auch auf diese Männer, was die mit den Frauen machen und wie sie ihnen ausgeliefert sind.
Für viele Frauen vom Armutsstrich ist das Café Neustart der einzige Ort, an dem sie über die Gewalterfahrungen sprechen können. Fast alle träumen von einem Ausstieg, einem normalen Leben, ohne Drogen und Freier. Doch die Hürden für Frauen, die aus Drittstaaten oder aus Osteuropa stammen, sind besonders hoch.
Also die Frauen aus Südosteuropa haben halt keine Ansprüche hier, keine sozialen. Die kriegen keine Wohnungen, die kriegen keinen Hartz IV, die haben keine Krankenversicherung. Das heißt, sie können auch nicht entgiften, wenn sie jetzt Drogen nehmen. Also eigentlich ist man da machtlos. So. Und da müssten halt Hilfen greifen, die es nicht gibt.
Es gibt nur sehr wenige Angebote für Frauen, die durch alle anderen Hilferaster fallen. Obwohl die Frauen aus Drittstaaten und Osteuropa den größten Anteil der in Deutschland arbeitenden Prostituierten ausmachen, gibt es gerade mal eine Handvoll Schutzwohnungen. Eine dieser Wohnungen wird vom Verein Sisters angeboten. Der Verein finanziert sich allein aus Spenden. Fast alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Und wir haben dann gemerkt, als wir so an unsere Grenzen gestoßen sind, dass wir uns wieder zurückziehen müssen aus der aufsuchenden Arbeit. Also ist ja klar, wenn wir in Kontakt gehen mit den Frauen, kommen die Frauen auch zu uns und möchten aussteigen. Und und die Nachfrage nach Ausstieg wurde immer größer, sodass wir gemerkt haben, wir müssen da jetzt irgendwie eine Grenze ziehen und aufhören, das so aktiv anzugehen. Wir begleiten jetzt Frauen, wenn sie sich per E-Mail bei uns melden.
Genauso wie das Projekt Amalie in Mannheim versucht auch der Verein Sisters, ohne staatliche Unterstützung, aber mit viel ehrenamtlichem Engagement, den Frauen Wege aus der Armutsprostitution zu ebnen. Wer sich an Sisters wendet, bekommt ganz unbürokratisch Hilfe.
Und diese Wohnung wird halt finanziert durch unsere Mitgliedsbeiträge und unsere Spenden. Und deshalb ist unser Verein da ziemlich einmalig oder einer von ganz wenigen, die wirklich da auch den Frauen raushelfen. Weil momentan ist halt in Deutschland das Problem, oder jetzt schon seit ein paar Jahren, dass Prostitution einfach als Job wie jeder andere anerkannt ist und dadurch viele Beratungsstellen, die den Frauen eigentlich helfen sollen, ihnen nicht wirklich helfen, weil sie einfach auch diese Einstellung haben, das ist doch ein normaler Job. Und wenn die Frau halt dann auf Straße nicht glücklich ist, dann soll sie halt in irgendein Bordell gehen oder soll halt in den BDSM-Bereich gehen oder wie auch immer. Aber die Prostitution an sich wird nicht als Problem gesehen. Und das hindert natürlich, den Frauen zu helfen und denen wirklich auch rauszuhelfen und ihnen eine Alternative zu bieten.
Den Frauen eine Alternative zu bieten, ist nicht ungefährlich. Das bekam auch Julia Wege zu spüren. Dass sie den Frauen einen schnellen Ausstieg ermöglicht, hat sich schnell bei den Zuhältern im Viertel herumgesprochen. Für ihre Anschrift hat sie eine Auskunftssperre bei der zuständigen Meldebehörde durchgesetzt. Und auch so trifft sie immer wieder Vorsichtsmaßnahmen. Einmal wäre die Situation fast eskaliert. Ein Zuhälter stand vor der Tür der Schutzeinrichtung und wollte nicht zulassen, dass seine Prostituierte das Milieu verlässt.
Wir waren wahnsinnig verzweifelt und haben mit der Kriminalpolizei hier Stunden telefoniert, um die irgendwo, ja, hinbringen zu können, dass sie da ein, zwei Nächte schläft. Und das war so schockierend für mich, weil keiner dieser Frau aufnehmen wollte. Auch Frauenhäuser belegt waren. Und wir haben sie auf gut Glück in einem Hotel untergebracht. Und da dachte ich tatsächlich am nächsten Morgen, hoffentlich lebt diese Frau noch.
Die Frau hat überlebt. Wo sie heute ist, weiß Julia Wege nicht. In den letzten 5 Jahren hat Julia Wege mit ihrem kleinen Projekt und einer Zufluchtswohnung 90 Frauen den Ausstieg aus der Prostitution ermöglicht. In all den Jahren, sagt sie, sei ihr keine einzige Frau begegnet, die ihren Körper freiwillig anbietet. Alle waren von Zwang und Armut betroffen. Aber es sind nicht nur die mangelnden Beratungsangebote, die den Frauen einen Ausstieg erschweren. Besonders wenn Zuhälter im Spiel sind, wird es sehr gefährlich.
Besonders belastend oder schockierend für mich war, Frauen zu erleben, die schwanger geworden sind, die weitergearbeitet haben, die über ihre Schwangerschaft nicht erzählen durften, die unter Schmerzen dann hierher gekommen sind, die nicht erzählen konnten, wo sie arbeiten oder woher sie kommen, wo wir Geburten mit begleitet haben, wenige Tage später sie wieder gearbeitet haben und nicht aus dem Grund, weil Prostitution in Deutschland eine so lukrative Tätigkeit ist, sondern weil das Elend so groß ist, dass sie einfach wie eine Maschine, wie ein Roboter weiterarbeiten müssen.
Viele der Kinder, die so auf die Welt kommen, werden zur Adoption freigegeben. Gerade Frauen, die unter dem Zwang eines Zuhälters stehen, sehen oft keine Alternative.
Die Tatsache ist, also sagen wir mal, grundsätzlich kann ein Zuhälter immer nur angeklagt werden, wenn eine Frau aussagt. Und ein Zuhälter muss nichts befürchten, wenn er seine Frauen im Griff hat.
Auch Freier haben nichts zu befürchten. Dass Frauen teils verängstigt oder mit offensichtlichen Blessuren am Körper anschaffen gehen, dass Dritte das Geld der Frauen kassieren und dass unzählige Frauen kaum Deutsch sprechen, all das zeigt, bei den Gesetzen in Deutschland gibt es großen Nachbesserungsbedarf. Vor allem der Opferschutz ist mangelhaft, bisweilen nicht vorhanden.
Und da gibt es ja dann genügend Drohkulisse, oft werden die Frauen gefilmt und dann, also wenn sie aus Rumänien kommen, in Rumänien ist Prostitution verboten, gibt es Fotos und Filme und die würden dann der Familie geschickt oder ich weiß, wo deine Kinder sind und ähnliches oder deine Familie wohnt oder direkt gegen die Frau, wenn sie da irgendwie gegen ihn aussagen würde, dass sie dann ihres Lebens nicht froh wird oder so. Also die wenigsten Frauen tun sich dazu durchringen, ihren Zuhälter anzuzeigen.
Deshalb wünscht sich Gerhard Schönborn vor allem eines für die Frauen. Niedrigschwellige Angebote, bei denen man sie nicht nach einer Kostenübernahme fragt. Denn solange die Frauen aus Drittstaaten und Osteuropa keinen Anspruch auf gesetzliche Hilfsleistung haben, sind sie Zuhältern und Menschenhändlern ausgeliefert. Experten und Hilfsorganisationen kennen das Problem schon lange. Es sei endlich an der Zeit, so Schönborn, eine verlässliche Studie zur Situation der Prostituierten in Deutschland zu erarbeiten. Und er ist sich sicher, ein Großteil der Frauen aus der Armutsprostitution würde jede echte Chance nutzen.
Das wünscht sich keine Frau. Die wünschen sich eine Wohnung, eine Arbeit und manchmal auch einen Mann. Irgendwas sehr Einfaches und eine Wohnung. Also eigentlich wollen sie ein normales Leben wie andere Menschen hier in der Stadt auch. So.
Ja.
Eine Frau für 5 Euro, ein Feature über Armutsprostitution in Deutschland von Güner Balci. Es sprachen Katharina Pütter, Sabine Falkenberg und Adam Nimm. Technische Realisation Ralf Perz, Regie Roman Neumann. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.